Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Und das Gebot der Stunde heißt für uns alle: Kontakte reduzieren. Viel weniger Menschen treffen. Wenn wir uns alle daran halten, werden wir alle zusammen die gewaltige Herausforderung durch dieses Virus auch bestehen.
Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrem Videopodcast am vergangenen Wochenende. Wie gut ist Deutschland tatsächlich auf die zweite Corona-Welle vorbereitet? Und wie kommen Länder wie Italien damit klar, die im Frühjahr ziemlich kalt von der Pandemie erwischt wurden? Das ist unser Thema im Zeitfragen-Magazin. Am Mikrofon ist Gerhard Schröder. Schön, dass Sie dabei sind. Die zweite Welle ist da. Die Zahl der Neuinfektionen erreicht neue Höchststände in Deutschland, aber auch in anderen Ländern. Kontakte vermeiden, das rät die Kanzlerin. Einige drängen auf schärfere Regelungen, manche fürchten einen neuen Lockdown, ein erneutes Einfrieren des öffentlichen Lebens wie im vergangenen Frühjahr. Wie gut also sind wir vorbereitet auf die steigenden Infektionszahlen und was haben wir gelernt aus der ersten Welle? André Zanto hat nachgehakt.
Direkt an der Autobahn liegt Berlins Messegelände. Kein Betrieb herrscht hier momentan, genauso wenig wie im sogenannten Corona-Krankenhaus. Hier untergebracht in Halle 26. Im Frühjahr wurde das instand gesetzt für mehr als 30 Millionen Euro. 500 Patienten können hier intensivmedizinisch betreut werden. Bisher wurde allerdings kein einziger Mensch hier behandelt. Entsprechend gibt es Kritik an dieser großen Investition des Senats.
Das Corona-Krankenhaus auf dem Messegelände war von vornherein eigentlich nicht richtig gut überlegt. Also wir sind ja in Deutschland, auch in Berlin, wir sind das Land in Europa mit den meisten Krankenhausbetten. Und wer sich das mal ausrechnet, wir haben 6 Betten pro 1000 Einwohner. Das kann man auf Berlin hochrechnen, da haben wir über 20.000 Krankenhausbetten.
Reinhard Busse, Gesundheitsökonom, dazu Humanmediziner und Epidemiologe. Der 57-Jährige schaut aus vielen Fachrichtungen auf die Corona-Pandemie. Als Professor für Management im Gesundheitswesen an der TU Berlin hat er schon im Frühjahr den teuren Impuls des Berliner Senats kritisiert.
Naja, ich glaube, zum Teil ist das so ein bisschen Aktionismus, dass man zeigen will, also mit dem Covid-Krankenhaus, dass man sich kümmert, dass man das im Blick hat. Und natürlich haben wir ja gesehen, aber das waren Länder mit einer anderen Bettendichte. Wir haben gesehen, dass sie in Wuhan diese 2 Krankenhäuser gebaut haben. Und ich schätze, so ist die Idee entstanden, ohne sozusagen die deutschen Verhältnisse da zu berücksichtigen.
Die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit antwortet dazu per E-Mail.
Bis jetzt ist mit Kosten für das Corona-Behandlungszentrum von etwas über 30 Millionen Euro zu rechnen. Hinzu kommen rund 25 Millionen Euro für die medizinische Ausstattung. Mehr als 90% der Materialien sind wiederverwertbar. Es befindet sich derzeit in einer Stand-by-Phase und kann bei Bedarf genutzt werden.
Neben dem Berliner Senat hat auch die Bundesregierung für den Katastrophenfall kräftig investiert. So kaufte Gesundheitsminister Jens Spahn im Frühjahr zum Beispiel 26.000 Beatmungsgeräte, von denen er inzwischen die allermeisten wieder abbestellen musste oder ins Ausland verschenkte, weil Deutschland genug hatte, was keiner wusste.
Es war keinem so richtig klar, wie viele Beatmungsgeräte wir entweder auf den Intensivstationen schon haben oder wie viele Beatmungsgeräte wir durch das Runterfahren der elektiven, also geplanten Operationen umorganisieren konnten auf die Intensivstationen.
Ein transparentes Materialverzeichnis gibt es in Deutschland inzwischen immerhin für Intensivbetten. Das neue DIVI-Register zeigt für jeden an, heute werden 1.296 Menschen wegen Covid-19 auf Intensivstationen behandelt. 8.386 Betten sind bundesweit noch frei. Einen Mangel gibt es laut Gesundheitsökonom Busse eher beim Personal, zum Beispiel bei Intensivpflegern oder in der Nachverfolgung von Neuinfektionen durch die 400 Gesundheitsämter.
Also auf jeden Fall, die Gesundheitsämter sind ja lange Zeit in Vergessenheit gewesen. Jetzt sehen wir, wie wichtig die sind. Und das ist ja ein spezifischer Bereich des Gesundheitswesens, den wir auf jeden Fall stärken müssen.
Das Gesundheitsamt Charlottenburg-Wilmersdorf. 2 Soldaten sind gerade in Uniform herausgekommen. Ich wollte nur fragen, macht ihr da auch gerade mit beim Unterstützen?
Ja, wir sind hier und helfen.
Seid ihr nur zu zweit oder zu dritt oder macht ihr noch mehr?
Deutlich mehr.
Deutlich mehr, achso. Insgesamt 460 Soldaten unterstützen jetzt in der Hauptstadtregion die überlasteten Gesundheitsämter. Man brauche einfach 80 bis 100 Mitarbeiter zur Kontaktverfolgung pro Bezirk, forderte die Linkspolitikerin Katina Schubert kürzlich im Tagesspiegel. Charlottenburg-Wilmersdorf hat nur ein Viertel dieser Vollzeitstellen. Auch Ute Teichert, Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, beklagt im Deutschlandfunk-Interview die fehlenden Stellen.
Die Gesundheitsämter waren ja schon vor der Pandemie personell sehr schlecht aufgestellt. Das hat sich ja in der Pandemie auch nur zeitweise geändert durch Hilfskräfte, die zur Unterstützung in die Gesundheitsämter gekommen sind. Vielleicht hat man unterschätzt, dass die Zahl jetzt so schnell, so plötzlich wieder ansteigt. Aber auch das ist ja tatsächlich vorhergesagt worden. Wir haben immer davon gesprochen, dass wir sagen, ab Mitte Oktober steigen die Zahlen an.
Ärzteverbandschefin Teichert fordert auch eine schnelle Digitalisierung der Gesundheitsämter, um Zeit zu sparen und mit der Zettelwirtschaft aufzuhören. Dabei wurden doch Milliarden schon ausgegeben im Kampf gegen die Pandemie, zum Beispiel für das Freihalten von Betten. Wurde das Geld falsch investiert? Droht deshalb bald ein neuer Lockdown? Aus seiner medizinischen Sicht nicht, beruhigt Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer.
Das, was wir aktuell beobachten können, ist eine Zunahme der Infektionszahlen im Wesentlichen in der Altersgruppe der 15- bis 40-Jährigen. Und das sind diejenigen, von denen wir wissen, dass sie die Erkrankung in den absolut allermeisten Fällen, bis auf ganz, ganz seltene Ausnahmen, gut überstehen. Das ist an sich kein wirkliches Gefährdungspotenzial.
Klaus Reinhardt arbeitet nicht nur als berufspolitische Vertretung der Ärzte. Montags kümmert er sich auch als Hausarzt in Bielefeld um seine Patienten. Besonders bei den Älteren müsse eine Ansteckung verhindert werden.
Das bedeutet, dass man zum Beispiel in Altenwohnheimen und Betreuungseinrichtungen etc. Menschen, die dort zu Besuch kommen, zum Beispiel mit dem Schnelltest testet, indem man FFP2-Masken nutzt, in ausreichender Menge dort vorhält, indem man sehr peinlich genau den Abstand einhält. Da lassen sich soziale Kontakte leben und das muss keine Isolation sein. Ein Kernproblem besteht darin, dass es natürlich auch ältere Menschen gibt, die nicht so leben und wohnen, sondern die sich ganz normal frei, weil sie noch relativ fit und selbstständig sind, in der Bevölkerung bewegen. Und die müssen definitiv die Abstandsregeln und das Zusammenkommen in engen Räumen mit vielen und dann auch das Tragen von FFP2-Masken, nicht den einfachen Alltagsmasken, die sind unwirksam in dem Kontext, tatsächlich dann auch einzuhalten.
Reinhardt plädiert dafür, Älteren auf Rezept kostenlos hochwirksame FFP2-Masken zu verschreiben. Außerdem müsse die Corona-Warn-App stärker beworben werden, damit viel mehr Leute mitmachen und ihre Testergebnisse eintragen. Und es brauche immer wieder Aufklärung. Nur so komme es zu Einsicht und Verhaltensänderung.
André Zanto über steigende Corona-Erkrankungen und was dagegen helfen könnte. Auch in Italien steigen die Infektionszahlen wieder im Rekordtempo und Erinnerungen werden wach an das vergangene Frühjahr, als das Land früher und härter als andere von dem Coronavirus heimgesucht wurde. Das Gesundheitssystem war schlecht vorbereitet, vor allem im Norden des Landes. Dort, wo das Virus am schlimmsten wütete, waren Krankenhäuser und Ärzte heillos überfordert. Es folgten drastische Kontaktbeschränkungen und eine allmähliche Entspannung im Sommer. Doch jetzt ist das Virus zurück und damit auch die Ängste vor den gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen. Patricia Arnold berichtet.
Signora La Mascherina, der Ton des Schaffners ist scharf. Die Maske hängt locker im Gesicht. Das darf nicht sein. Sie muss Nase und Mund vollständig bedecken. Unmissverständlich ist auch die Lautsprecheransage im Hochgeschwindigkeitszug von Venedig nach Mailand. Wer sich nicht an die Corona-Schutzregeln hält, muss am nächsten Bahnhof vorzeitig aussteigen. Jede halbe Stunde werden die Reisenden gewarnt, auf Italienisch und Englisch. In Italien sind die Vorschriften seit Beginn der Pandemie streng und werden jeden Tag strenger. Zum Beispiel riskieren Passanten, die im Freien auf Straßen und Plätzen keinen Mund-Nasen-Schutz tragen, ein Bußgeld von bis zu 1.000 Euro. Seit heute müssen Restaurants und Bars im ganzen Land schon um 18 Uhr schließen. Über die hohe Akzeptanz der Schutzmaßnahmen ist der Apotheker Sandro Moro keineswegs überrascht.
Das ist doch normal. Wenn uns gesagt wird, die Maske aufzusetzen, dann machen wir das. Wenn wir zu Hause bleiben sollen, dann bleiben wir eben zu Hause. Ein Italiener treibt dann Spielchen, wenn er eine Forderung als nicht korrekt empfindet.
Ganz offensichtlich werden die Regierungsauflagen als richtig empfunden, denn das Virus macht Angst, macht jetzt wieder Angst. Nach entspannten Sommermonaten hat die zweite Welle Italien erreicht. Sie kam unerwartet schnell und heftiger als erwartet. Innerhalb kurzer Zeit stieg die Zahl der täglichen Neuinfektionen auf über 15.000. Überrascht waren sogar Mediziner und Beschäftigte im Gesundheitswesen, wie die Physiotherapeutin Francesca Manin.
Ehrlich gesagt, ich habe damit nicht gerechnet, obwohl wir diese Welle hätten vorhersehen können. Im Sommer haben wir das Virus jedoch ein wenig vergessen. Vielleicht war das nach der Pandemie im Frühjahr auch notwendig. Schließlich waren die Neuinfektionen deutlich zurückgegangen. Vielleicht auch deshalb befinden wir uns jetzt wieder in einer schwierigen Situation.
Als erstes europäisches Land war Italien im Frühjahr von Corona hart betroffen. Rasant hatte sich das Virus ausgebreitet. Schnell legte die Pandemie die Missstände im italienischen Gesundheitssystem offen. Krankenhäuser waren total überlastet, es gab zu wenig Intensivbetten, Ärzte und Pflegepersonal versorgten Patienten bis zur völligen Erschöpfung. Über 35.000 Menschen, vor allem Senioren, starben an oder mit Covid-19. Das norditalienische Bergamo wurde zum Symbol für unermessliches Leid. Soldaten wurden eingesetzt, sie brachten die Leichen auf den Friedhof. Das Entsetzen darüber ist noch lebendig. Bergamo hat uns verändert, sagt die Blumenhändlerin Chiara Carmine.
Eines Morgens sind wir mit einem Gefühl der Trauer aufgewacht. Es war so, als wären die Toten unsere Großeltern, unsere Freunde. Das hat sehr mitgenommen. Jetzt verdrehen Corona-Leugner die Wahrheit. Die Toten dürfen aber nicht vergessen werden.
Ein zweites Bergamo wäre für Italiener eine Katastrophe. Hält das Gesundheitssystem jedoch der zweiten Welle stand? Experten sind sich uneins. Ärzte sprechen jetzt schon von einer dramatischen Lage. In der Lombardei werden im Frühjahr provisorisch eingerichtete Krankenhäuser bereits wieder aktiviert. Wie zum Beispiel auf dem Mailänder Messegelände, erzählt Apotheker Moro.
Ganz sicher wird es immer wieder neue Corona-Fälle geben. Das ist unvermeidlich, solange es keinen Impfstoff gibt.
Der Virus-Hotspot ist erneut die norditalienische Wirtschaftsregion Lombardei. Aber auch im Süden Italiens ist die Lage sehr ernst. Corona grassiert dort heftiger als zuvor. Für den Regionalpräsidenten von Kampanien, dem Land um Neapel, Vincenzo Di Luca, ist Italien nur noch einen Schritt von der Tragödie entfernt. Er fordert einen nationalen Lockdown wie im Frühjahr. Doch dazu konnte sich die Zentralregierung in Rom unter Ministerpräsident Giuseppe Conte nicht durchringen. Allerdings sind jetzt wieder Theater, Kinos, Museen, Schwimmbäder und Fitnessstudios geschlossen. Und ab 18 Uhr kommt das öffentliche Leben im ganzen Land zum Erliegen. Conte trifft seine Entscheidungen in Absprache mit den politisch Verantwortlichen in den Regionen. Gestritten wird noch, ob und in welchem Ausmaß der Präsenzunterricht an den Schulen nur 5 Wochen nach Ferienende erneut abgeschafft wird. Der Gedanke, ihre beiden Kinder bleiben schon wieder zu Hause, macht der Blumenhändlerin Chiara ein wenig Angst.
Wenn es aber notwendig ist, dann sind wir vorbereitet. Schon in der Vergangenheit haben wir schmerzhafte Sachen erlebt. Wir sind ein Volk, das an Tragödien gewöhnt ist. In diesem Moment zeigen wir das Beste von uns.
Italiener arrangieren sich mit Corona, mit Fatalismus. Jedoch fragen sich viele, was ist nach dem entspannten Sommer schiefgelaufen? Der Schulanfang und die Rückkehr an den Arbeitsplatz nach monatelangem Homeoffice haben nach Meinung vieler Experten die zweite Welle ausgelöst. Vollbesetzte öffentliche Verkehrsmittel hätten dem Virus guten Nährboden gegeben, sagen sie. Politiker und Transportunternehmer haben einfach versagt, kritisiert die Blumenhändlerin Chiara.
Ganz sicher hätte man investieren müssen, damit es mehr Fahrten und einen erweiterten Fahrplan gibt. Ehrlich gesagt, ich hatte gehofft, dass Transportunternehmen zu dieser Notwendigkeit angestoßen werden. Wie peinlich, sie haben nicht daran gedacht. So kann sich die ohnehin schwierige Situation nur noch weiter verschlechtern.
Seit Jahrzehnten ist der öffentliche Nahverkehr ein ständiges Ärgernis. Verantwortliche rechtfertigen Versäumnisse damit, dass einfach kein Geld für zusätzliche Transportmittel vorhanden sei. Die öffentlichen Kassen sind leer wie die von Millionen privater Haushalte. Die Wirtschaft liegt am Boden. Schätzungen zufolge wird Italiens Bruttoinlandsprodukt im Corona-Jahr 2020 um fast 12% zurückgehen. Einen neuen nationalen Lockdown will Regierungschef Conte schon deshalb vermeiden. Die wirtschaftlichen Folgen wären verheerend. Viele Italiener fürchten jetzt schon Massenarbeitslosigkeit und große Armut.
Patricia Arnold über die Furcht der Italiener vor der zweiten Corona-Welle.